Radio 1. Die Profis. Mit Stefan Karkowski.
Juju. Musik aus Wien von Langott, Grounding. Und damit herzlich willkommen zum RBB Radio 1 Wissenschaftsmagazin Die Profis am Samstagvormittag. Schön, dass Sie wieder alle vollzählig versammelt sind, obwohl Sie ja nun genug zu tun haben, eigentlich mit der Familie. Also danke, dass Sie da sind. Und ich verspreche ein volles Programm, trotz Ostersamstag, also kein Feiertag-Ersatzprogramm, sondern wir haben uns richtig reingekniet und werden zum Beispiel in etwa einer Stunde darüber reden, wie es eigentlich kommt, dass es immer früher Frühling wird. Die Natur zeigt uns das ganz deutlich. Ist das nur so ein Gefühl von uns, so ein Bauchgefühl, was vermutlich stimmt, oder ist das etwas, was sich wissenschaftlich nachweisen lässt? Und woran weisen die Meteorologen das nach, dass der Frühling immer früher beginnt, die Natur immer früher blüht? Wir reden über Konflikte an Ostern, Familienkonflikte natürlich. Was passiert, wenn man nach langer Zeit mal wieder die Familie besucht, meist ja nur zweimal im Jahr, und dann feststellt, die Stimmung ist nicht so gut. Wie kann man da was dran ändern? Und gleich in einer halben Stunde geht es um unser Verlangen nach Essen und Trinken und neuen Erkenntnissen darüber, welche Nerven im Hirn genau dieses Verlangen steuern und was passiert, wenn man diese Nerven ausschaltet. Ob man damit vielleicht eine ganz einfache Fasten-Variante oder Diät-Variante entwickeln könnte. Gleich aber erstmal das Kennerspiel, unser Wissenschaftsquiz. Da müssen Sie rausfinden, ob die Meldungen, die wir Ihnen vorlegen, richtig sind oder falsch. Nach der dritten Frage gibt es einen Buchpreis. Das wäre heute Pflanzenliebe von Summer Rain Oaks im Mosaik Verlag erschienen, der immer bekannt ist dafür, viele Bilder auch zu veröffentlichen. Da geht es darum, dass Pflanzen viel mehr sind als reine Deko, denn sie machen uns glücklicher, gesünder und ausgeglichener. Und jeder, der in dieser Woche schon gearbeitet hat, in Garten und Balkon, weiß, dass das stimmt. Wenn Sie dabei sein wollen beim Scannerspiel, bewerben Sie sich jetzt als Kandidat, Kandidatin unter 0331 70 99 111.
Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel. 0331 70 99 111.
Imagination und Just an Illusion. Guten Morgen, Julia.
Guten Morgen, hallo.
Hallo Julia. Sind wir beim Du?
Ja, aber immer gerne doch.
Sehr schön. Julia, erstmal danke fürs Anrufen. Von wo aus rufst du denn an?
Im Moment bin ich bei Aschaffenburg bei meinen Eltern.
Mhm. Okay.
Herkommen oder wohnen tue ich selber bei Wiesbaden.
Ui.
Und ursprünglich herkommen tue ich mal aus Frankfurt-Oder.
Eieieiei, Frankfurt-Oder, na, das ist ja auch eine tolle Unistadt, Viadrina. Wiesbaden, das ist ja interessant. Also gibt es eigentlich in Wiesbaden einen Fluss namens Wies, dass man sagen kann, ich kann in der Wiesbaden?
Nicht, dass ich wüsste, aber ich wohne auch erst seit einem halben Jahr dort. Also vielleicht habe ich den einfach nur noch nicht entdeckt.
Mhm. Und du bist jetzt einfach zum Osterbesuch bei den Eltern, wie Tausende, Millionen von uns das an diesem Wochenende
natürlich
machen. Ja. Gibt es irgendein Thema, was ihr aussparen werdet zu Ostern, worüber ihr nicht reden wollt? Um keine Konflikte aufkommen zu lassen. Wirst du zum Beispiel dich an den Tisch setzen und sagen, Leute, wie findet ihr das eigentlich, was der Jens Spahn gesagt hat, man soll die AfD behandeln wie jede andere Partei auch? Wäre das so ein typisches Ostergespräch bei euch?
Könnte sein, dass solche Themen mal angesprochen werden, aber wir sind uns da ziemlich einig, glaube ich. Ja.
Okay. Gut, das wird eins unserer Themen nämlich sein heute bei den Profis. Mhm. Wie kann man irgendwie Konflikte vermeiden in der Familie? Julia, nochmal danke, dass du bei uns bist. Frage Nummer 1 kommt hier.
Okay. Hitze macht uns jünger. Entspannung und Gesundheit sind nicht die einzigen Faktoren, die unser biologisches Alter senken. Auch Hitze hat diesen Effekt. Das belegt eine Studie der University of Southern California. Untersuchungen zeigen, dass heiße Tage bestimmte Teile unserer DNA positiv beeinflussen. Dadurch verjüngt sich unser biologisches Alter. Mit jedem zusätzlichen Hitzetag verstärkt sich dieser Verjüngungseffekt. Bei älteren Menschen kann das biologische Alter so um mehr als ein Jahr unter dem tatsächlichen liegen.
Hitze macht uns jünger, Julia.
Ich würde sagen, das ist falsch. Meines Erachtens nach müsste Hitze eher zerstörend sein. Und ich meine noch mal was gehört zu haben, dass eher Kühle verjüngt ist.
Und das ist genau richtig, was du sagst. Ja, Es ist gut dokumentiert, dass sich extreme Hitze negativ auswirkt auf Gesundheit und Sterblichkeit. Und diese neue Studie zeigt jetzt signifikante Zusammenhänge zwischen mehr Hitzetagen und beschleunigter epigenetischer Alterung, also dem biologischen Alter, insbesondere wenn das länger anhält. Also der Klimawandel lässt uns früher altern. Julia, Frage Nummer 2.
Herzschrittmacher ohne Operation einsetzen. Rund 100.000 Mal pro Tag müssen unsere Herzen schlagen, um den Körper optimal zu versorgen. Gelangt das Herz dabei mal aus dem Rhythmus, hilft ein Herzschrittmacher. Forschende der Northwestern University in Illinois entwickeln nun einen neuen Herzschrittmacher. Er ist kleiner als ein Reiskorn. Gerade seine Miniaturgröße macht ihn dabei so einzigartig. Dank des kompakten Designs lässt er sich per Spritze statt durch eine Operation einsetzen.
Wiesbaden ist ja nun auch Hochschulstandort, eine Hochschule Rhein-Main. Da sind wichtige Ingenieure sind aus dieser Hochschule hervorgegangen, ja, die sich mit solchen Themen vielleicht auch beschäftigen.
Ja, okay. Also ich meine, es geht ja alles tendenziell dahin, es möglichst klein zu machen.
Mhm.
Gehört habe ich davon nichts.
Was sagt das Bauchgefühl?
Ich versuche es einfach mal mit, könnte stimmen.
Könnte stimmen, ist wieder richtig. Ja, der bisher kleinste Herzschrittmacher der Welt. Und es wird noch besser, denn wenn der sozusagen das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, dann wird er vom Körper selbstständig abgebaut. Auch das, und das ist besonders für herzkranke Kinder ein Fortschritt, da die OPs für sie sehr belastend sind. Aber bevor jetzt alle anrufen bei den Krankenhäusern und fragen, kann ich das haben, ist noch nicht auf dem Markt, das Gerät. Aber die Medizin macht Fortschritte. Julia, damit bist du bereits bei der wichtigen dritten Frage.
Mhm.
Die kommt hier.
Bei der Asselspinne wachsen ganze Organe nach. Die Nordseebewohnerin verfügt über eine verblüffende Regenerationskraft. Das zeigen aktuelle Untersuchungen von Forschenden der Universität Greifswald. Die achtbeinigen Verwandten der Spinne ersetzen nicht nur verlorene Gliedmaßen, selbst abgetrennte Teile des Hinterleibs und innere Organe regenerieren vollständig. Diese Fähigkeit ist unter Gliederfüßern bisher einzigartig und macht sie nahezu unzerstörbar.
Mhm. Greifswald, auch wichtig, was da gemacht wird. Ich google gerade mal, wie die aussieht, die Asselspinne. Igitt. Das möchte man zu Hause nicht.
Ich google lieber nicht, ich mag keine Spinnen. Also man kennt die Fähigkeit ja durchaus von anderen Tieren wie Axolotl, aber Spinnentiere...
Ja, ist verblüffend, ne?
Das haben sie ja auch extra gesagt, das wäre einzigartig.
Ja.
Kann ich mir das vorstellen, Spinnentiere, ja oder nein?
Das ist schon schwer dran zu denken, wenn man keine Spinnen mag, ne?
Ich meine, mal verlieren kann ich nichts, von daher sage ich einfach mal, es stimmt.
Ja, liebe Julia, dann würde ich mal sagen, hast du einen glatten Durchmarsch gemacht, denn auch das stimmt. Ja, genau wie du auch richtig gezweifelt hast, haben auch die Forscher bisher gedacht, eine Regeneration des Rumpfes sei bei Gliederfüßern nicht möglich. Dann hat man aber fiese Experimente gemacht. Da hat man den Jungtieren Teile des Körpers amputiert. Und das haben die Asselspinnen überlebt. Selbst den Verlust von Teilen ihres Rumpfes, zumindest solange sie nicht voll ausgewachsen sind. Bei erwachsenen Tieren allerdings geht das nicht mehr. Herzlichen Glückwunsch. Du hast ein tolles Buch gewonnen. Pflanzenliebe von Summer Rain Oaks. Ja. 240 Seiten Mosaik Verlag, würde im Buchhandel knappe 15 Euro kosten. Die Autorin hat übrigens in ihrem New Yorker Apartment, und wer die Mietpreise kennt in New York, weiß, was das bedeutet, über 1000 Pflanzen und zeigt jetzt am Selbstbeispiel, wie jeder seine ganz eigene persönliche grüne Oase schaffen kann. Aber ich mache dir jetzt noch dieses Angebot.
Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Zeit Wissen. Oder... verlieren alles.
Ne, die Regeln sind halt so, du kannst jetzt aufhören, dann gehört das Buch dir, oder du willst noch eine Frage haben, dann hast du am Ende entweder Abo und Buch oder beides verloren. Mhm. Und ich kann schon mal sagen, bevor du dich entscheidest, ne, also bevor du überhaupt dich entscheidest, hier wäre nämlich Katrin noch in der Leitung, die dir gern deinen Gewinn wegnehmen möchte. Hallo Katrin.
Hallo, grüß dich.
Grüß dich.
Tatsächlich war das Buch für mich sehr interessant, aber natürlich wünsche ich Julia alles Glück jetzt.
Julia, wie möchtest du dich entscheiden?
Ganz oder gar nicht.
Also weitermachen.
Ja.
Hier kommt die Frage Nummer 4.
Kapuzineraffen können besser jodeln als Menschen. Jodeln ist ursprünglich ein Hirtenruf, der aus der Alpenregion kommt. Nicht nur Menschen nutzen Jodeln zur Kommunikation, auch Affen können jodeln. Zu diesem Ergebnis kommt ein internationales Forscherteam. Die Tiere wechseln in ihren Rufen schnell zwischen hohen und tiefen Frequenzen. Affen sind in Sachen Jodeln sogar besser als Menschen. Sie schaffen Frequenzsprünge von bis zu 3,5 Oktaven. Mehr als menschliche Jodler und Jodlerinnen.
Julia.
Ja, Ich würde mal sagen, das stimmt.
Du würdest mal sagen, das stimmt und auch damit hast du recht. Ich sage erstmal, Katrin, danke, dass du bei uns warst, als Platzhalterin sozusagen. Dir auch natürlich frohe Feiertage.
Ja, wünsche ich auch frohe Feiertage.
Und viel Glück beim Durchkommen ein andermal. Ne?
Mach ich auf jeden Fall.
Mach's gut, Katrin. Und Julia, das war toll. 4 richtige Antworten haben wir auch nicht ganz so oft hier bei den Profis. Ne?
Hat Spaß gemacht.
Ich würde sagen, das Osterfest fängt gut an. Mir hat es auch Spaß gemacht. Feiert schön, lasst euch nicht beirren durch politische Diskussionen am Ostertisch. Und vor allen Dingen eins ganz wichtig jetzt, Julia, nicht auflegen, ne?
Mach ich.
Mach's gut.
Alles klar, frohe Ostern.
Jo, ciao, ciao. Wissenschaft gilt als ziemlich sachliche Angelegenheit. Dabei wird der Mensch doch vor allem von Emotionen regiert, beim Essen zum Beispiel. Unser Verstand weiß eigentlich ganz genau, zu viel Zucker, Alkohol und Frittiertes ist schädlich. Unsere Emotionen sagen, Pommes, Aperol, Schokolade, lecker. Welche Nervenzellen im Hirn dafür verantwortlich sind, das hat Professor Rüdiger Klein untersucht. Der Neurobiologe ist Direktor der Abteilung Moleküle, Signale, Entwicklung am Max-Planck-Institut für biologische Intelligenz in Bayern. Morgen, Herr Klein.
Guten Morgen, Herr Karkowski.
Biologische Intelligenz im Unterschied zu was denn?
Im Unterschied zu artifizieller Intelligenz zum Beispiel.
Ist ein recht neues Institut, ne? Sonst früher hätte man diese Unterscheidung nicht gebraucht.
Das ist richtig, genau.
Ja.
Wir haben uns im Wesentlichen entwickelt aus dem Institut für Neurobiologie weiter. Wir wollen uns weiter fassen und analysieren, wie alle möglichen lebenden Organismen Probleme lösen, wie sie zurechtkommen mit verändernden Umweltbedingungen und diese Geschichte.
Nun stelle ich mir als Nicht-Profi das Gehirn vor wie den Computer in einer automatischen Fütterungsanlage. Ja? Dieser Computer analysiert anhand vorgegebener Parameter, was der Mensch dazu braucht, jederzeit unseren Bedarf an Kalorien, an Flüssigkeit und Nährstoffen und befiehlt uns dann quasi, an bestimmte Nahrungsmittel zu denken, die zu kaufen und zu verzehren. Funktioniert das so?
Das ist ein Mechanismus, durch den unser Gehirn sicherstellt, dass wir genügend Nahrung und Flüssigkeiten aufnehmen. Das funktioniert über den sogenannten Hypothalamus. Der misst quasi die Ionen und Hormone und Energie des Körpers und sagt uns dann, hey, ihr habt zu wenig Zucker, zu wenig Energie, jetzt müsst ihr mal wieder was essen.
Sie haben aber vor allen Dingen die Amygdala untersucht, ne?
Richtig, genau. Und dann gibt es einen zweiten Grund, warum wir essen, und zwar, das haben Sie schon zu Beginn gesagt, das sind unsere Emotionen. Wenn wir ein besonders leckeres Essen oder einen besonders tollen Cocktail trinken, dann erzeugt das ein hohes Maß an Glückseligkeit oder Zufriedenheit. Und hier kommt die Amygdala ins Spiel. Die Amygdala verknüpft praktisch äußere und innere Reize mit Emotionen und beeinflusst so unser Verhalten.
Was war das nochmal, Amygdala? Ich meine, viele kennen das Wort, weil das, glaube ich, auch ein Name eines Albums von DJ Kotze ist. Aber was war das nochmal?
Zu Deutsch sagt man Mandelkern. Das ist, also sagt ein bisschen was über die Struktur aus. Das ist eine Gehirnregion im Vorderhirn, die aus mehreren Kernen besteht und auch, wie wir jetzt gefunden haben, auch aus vielen verschiedenen Zelltypen.
Und Sie haben jetzt rausgefunden, welche Nervenzellen gezielt auf Durst oder gezielt auf Hunger reagieren. Wer sagt denen denn, dass ich Hunger habe oder Durst? Oder ist schon die Frage falsch?
Naja, das sind die Schaltkreise, in die die Zellen eingebettet sind. Die bekommen praktisch, sagen wir mal, diese Durstneurone bekommen, wenn dem Tier, wir arbeiten in der Maus, muss ich dazu sagen, wenn wir dem Tier eine besondere, also Wasser oder eine besondere Flüssigkeit zeigen, dann werden eben durch die optischen und auch durch den Geruch oder was auch immer noch die Tiere alles aufnehmen können, werden eben genau diese Zellen aktiviert. Und dann induzieren sie ein Trinkverhalten oder beziehungsweise sie führen dazu, dass die Mäuse länger diese Flüssigkeit zu sich nehmen.
Mhm. Aber die Mäuse reagieren nicht unbedingt auf das tatsächliche Bedürfnis des Körpers, wenn es mit Emotionen zu tun hat, richtig?
Naja, das ist die Frage. Wir haben natürlich auch ein Bedürfnis, dass es uns gut geht. Mhm. Und wir haben festgestellt, dass wenn man diese Zellen einfach nur künstlich aktiviert, dass das den Tieren ein Glücksgefühl hervorruft.
Mhm. Und diese Reaktion ist nicht einfach nur diese Reaktion ist eine Emotion und nicht einfach ein Befehl oder wie man heute sagen würde, ein Prompt, jetzt was trinken?
Das ist alles sehr, sagen wir mal, es ist nicht so wie beim Computer ein-aus, sondern es ist graduell. Je köstlicher eine Flüssigkeit ist, umso stärker werden diese Neuronen aktiviert, umso eher greift die Maus dann zu.
Und wenn man diese Nervenzellen temporär abschaltet, ich glaube, sowas haben sie auch gemacht, ne? Dann sagen wir 48 Stunden das Hungergefühl ausschalten, was würde dann passieren?
Also wenn man die Zellen akut ausschaltet, dann hören die einfach auf zu trinken.
Ich hätte dann also keine Lust mehr auf Trinken und bei Essen geht das vermutlich auch. Ist das eigentlich das Prinzip dieser berühmten Abnehmenspritze Ozempic?
Also das ist auf jeden Fall ein Effekt, den wir beobachten. Wir haben dieses Medikament auch an den Mäusen getestet und wir finden, dass tatsächlich in der Amygdala Zellen aktiviert werden, die den Appetit reduzieren.
Also wenn ich ein Mittel erfinde, das quasi meine Emotionen ausschaltet, also meine Lust auf Essen und Trinken, dann ist das super Top-Diätmittel.
Genau.
Rüdiger Klein, herzlichen Dank. Wir arbeiten dran. Professor Rüdiger Klein ist Neurobiologe und Direktor der Abteilung Moleküle, Signale, Entwicklung am Max-Planck-Institut für biologische Intelligenz in Bayern, Herr Klein. Und ich nehme an, Sie sparen auch nicht an Ostersüßigkeiten dieses Wochenende, oder?
Nein, überhaupt nicht. Das muss sein.
Danke, dass Sie bei uns waren. Schönes Wochenende.
Bitte schön, gleichfalls. Tschüss.
Tschüss. Es soll ja Leute geben, die auch empfindliche Pflanzen jetzt schon auf dem Balkon gestellt haben. Ich meine, wir haben den 19. April, hallo, also Dinge wie Basilikum, Chilis, Passionsblumen und solche Sachen. Einem dieser Menschen hören Sie gerade zu. Ja, ich weiß. Und nicht nur mir ist aufgefallen, der Frühling kommt immer früher und wird immer schneller, immer wärmer. Nur so ein Bauchgefühl. Fragen wir mal nach, was da dran ist beim Agrarmeteorologen Falk Böttcher vom Deutschen Wetterdienst in Offenbach. Herr Böttcher, guten Tag.
Guten Tag.
Ist denn der 1. April mittlerweile eher der 15. April, was die Entwicklung der Natur angeht und die Temperaturen?
Ja, wir sehen in den Veränderungen der phänologischen Phasen über Deutschland hinweg eine Verfrühung, die im Frühjahr bis zu 3 Wochen ausmacht. Das variiert natürlich von Jahr zu Jahr. Und wenn wir dieses Jahr uns mal Berlin-Brandenburg angucken, dann waren wir auch wieder etwa 10-12 Tage mit dem Start in den Vorfrühling mit der Haselblüte zu früh. Dann kamen diese kalten Nächte und haben das uns ein bisschen ausgebremst, dass wir jetzt im Erstfrühling so fast im Normalbereich waren. Aber im Moment sind wir an der Schwelle zum Vollfrühling mit der Apfelblüte. Die ersten Meldungen sind da und da haben wir wieder etwa 10 Tage Vorsprung.
Also ich höre da so viele Begriffe, Erstfrühling, Vorfrühling, Vollfrühling, das kenne ich alles gar nicht. Sie sind Wissenschaftler, was ist das, was Sie da gerade aufmachen?
Naja, wir teilen das Jahr in der Vegetationszeit nochmal ein, nicht nur in Frühjahr, Sommer, Herbst, sondern wir teilen diese 3 Jahreszeiten nochmal entsprechend der Pflanzenentwicklung ein in so eine Drittelung, also Vorfrühling, Erstfrühling, Vollfrühling.
So scheibchenweise.
Sommer, Spätsommer, genau. Und Frühherbst, Vollherbst, Spätherbst. Die Begriffe sind bekannt, ohne dass die jemand im Normalfall richtig definieren kann. Aber wir machen das eben an diesen Pflanzen.
Und, welche Pflanzen sind das genau, mit denen Sie einzelne Frühlingsstadien ermitteln?
Also der Vorfrühling, das ist das, was wir festmachen, wenn die Hasel blüht oder wenn die Schneekleckchen rausgucken. Der Erstfrühling ist dann, wenn die Forsythienblüte da ist. Und jetzt sind wir, wie gesagt, an der Schwelle zum Vollfrühling. Und das machen wir fest, wenn die ersten Apfelbäume nicht nur die Blätter haben, sondern die Blüten entfalten.
Mhm. Und die Eisheiligen, spielen die keine Rolle mehr? Ich meine, Apfelblüten, können die nicht erfrieren?
Die können erfrieren. Das haben wir ja im letzten Jahr sehr, sehr drastisch erlebt. Wir haben ja letztes Jahr etwa um diese Jahreszeit, ein paar Tage später war es, 23. April, haben wir ja diesen drastischen Frost gehabt. Das sehen wir dieses Jahr nicht. Aber das ist natürlich auch eine Spielart, die wir im Zuge des Klimawandels mit einplanen müssen.
Wie ist denn mit Ihnen als Profi, als Wissenschaftler, als Experte, als Agrarmeteorologe, wenn Sie im Gartencenter sind, lassen Sie sich dann auch mal verführen, Pflanzen mitzunehmen, die eigentlich jetzt noch gar nicht raus sollten?
Also bei mir ist gestern der Hibiskus rausgewandert. Na, ich gehe davon aus, dass der Zimmerhibiskus. Mhm. Und ich habe auch schon ein paar frostempfindliche draußen, die ich aber im Zweifel nochmal abdecken kann. Aber die aktuelle Prognose sieht ja nicht so aus, dass das in diesem Jahr so kritisch wird.
Was ist mit dem phänologischen Sommer? Die ersten meteorologisch-klimatologischen, was für Ausdrücke, Sommertage, über 25 Grad, die hatten wir ja bereits. Mhm. Macht die Pflanzenwelt da eigentlich mit oder hinkt sie dem Wandel des Klimas hinterher?
Naja, Sommertage, es ist ja, gibt ja diesen Spruch, eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Und ein Sommertag im Sinne von über 25 Grad ist auch noch nicht der Sommer, den wir uns da vorstellen. Insofern sind die Pflanzen da ein klein wenig gechillt an der Stelle. Sie ziehen dann schon nach, aber das geht alles dann doch relativ langsam. Ich denke jetzt, wenn wir in den Mai hineinkommen, so Mitte Mai, werden wir den Frühsommer haben, dann mit der Holunderblüte.
Gibt es auch negative Auswirkungen davon, dass die Bäume jetzt schon dichtes Laub entwickeln?
Naja, es ist natürlich in den Wäldern so, dass wenn die Belaubung relativ schnell ist, dann ist kann die Krautschicht nicht so lange sich entwickeln und so schön sich entwickeln. Denken Sie dran, wenn so Buschwindröschen oder sowas blühen und wenn da oben der Deckel schon wieder drauf gemacht ist, ist das eben relativ schnell vorbei. Die andere Seite ist natürlich die, dass wenn wir eine relativ dichte Laubschicht haben, dass das auch dämpfend aufs Waldbrandrisiko wirkt.
Mhm. Wie sehen Sie denn insgesamt auf diese Entwicklung? Freuen Sie sich wie die meisten von uns einfach darüber, dass es so schön grün ist draußen und das jetzt schon?
Das ist eigentlich eine schöne Geschichte. Das Problem ist, wir brauchen ja für die Pflanzenentwicklung Wasser. Wenn die Pflanzen sich entwickeln sollen, wenn die Blätter schön grün sein wollen, brauchen wir Wasser. Und das ist ein Problem, was wir, sagen wir mal, in den letzten Jahren auch eben verstärkt sehen und auch gerade in diesem Jahr sehen. Nun hat es letzte Nacht geregnet. Wir haben in Berlin-Brandenburg zwischen 5 und stellenweise über 15 Liter jetzt in der letzten Nacht bekommen. Das hilft uns erstmal, aber das hebt diese ganze Trockenheitssituation, die wir vorher haben oder die wir auch seit ein paar Jahren spüren, hebt die natürlich nicht auf. Und das Positive, wie gesagt, in diesem Sinne ist, dass die Pflanzen das Waldbrandrisiko ein bisschen deckeln, wenn die schön grün sind. Aber die müssen sich eben auch entwickeln können und das Wasser fehlt eben.
Sagt der Agrarmeteorologe Falk Böttcher vom Deutschen Wetterdienst in Offenbach. Herr Böttcher, tausend Dank, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1, gerade natürlich am Ostersamstag. Vielen Dank. Ihnen einen frohe Feiertage.
Danke Ihnen auch.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Danke, tschüss. Sie wissen ja vielleicht, warum zu Ostern Hasen verehrt und verzehrt werden, als Schokohasen, oder? Der Hase gilt als Bote der germanischen Fruchtbarkeitsgöttin Ostara, heißt es dann oft. Ja, diese Ostara aber hatte sich ein Märchenonkel namens Jakob Grimm ausgedacht. Also kann gut sein, dass die alten Germanen eine Fruchtbarkeitsgöttin hatten, aber vielleicht hieß die gar nicht Ostara, sondern Weihnachtara, wer weiß. Einigen können wir uns jedenfalls darauf, dass der Hase schon immer eigentlich ein Symbol war für Fruchtbarkeit. Außerdem endet heute die Fastenzeit der Christen und Fasten wiederum kann die Fruchtbarkeit steigern, sagt der Neurowissenschaftler Privatdozent Dr. Dan Eninger vom Deutschen Zentrum für neurodegenerative Erkrankungen. Guten Morgen, Herr Eninger.
Schönen guten Morgen.
Sie untersuchen die Auswirkungen des Fastens auf das biologische Alter. Warum interessiert Sie das?
Naja, dass die allermeisten Erkrankungen, die wir bekommen, einschließlich Krebserkrankungen, neurodegenerative Erkrankungen, kardiovaskuläre Erkrankungen, Diabetes und viele mehr.
Neurodegenerativ und kardiovaskulär, das sind so Fachwörter, die müssen Sie
Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Herzinfarkte, Schlaganfälle, neurodegenerative Alzheimer, Parkinson beispielsweise, entstehen ja eigentlich alle auf dem Nährboden des Alterns. Sprich, wir bekommen die Erkrankungen, wenn wir alt sind. Und in jüngerem Lebensalter gibt es die Erkrankungen im Grunde genommen gar nicht. Mhm. Und daher ist davon auszugehen, dass eben biologische Veränderungen im alternden Organismus eine wesentliche Rolle bei der Entstehung dieser verschiedenen Erkrankungen spielen. Und uns interessiert es eben, diese biologischen Veränderungen besser verstehen zu können, mit dem Ziel, letztlich perspektivisch dann auch daran therapeutisch ansetzen zu können.
Wie definieren Sie denn als Wissenschaftler bei Ihren Laborversuchen zum Beispiel Fasten? Was ist das?
Fasten gibt es eben in den Laborversuchen verschiedene Regime. Wir vergleichen das eigentlich immer mit einer Kontrollgruppe, die ad libitum, also nach freiem Willen Zugang zu Futter hat. Mhm. Und die gefastete Gruppe bekommt dann beispielsweise nur eine definierte Portion des Futters. Also häufig wird zum Beispiel 60% der Kalorien verwendet, die die Tiere dann zu sich nehmen können. In unserem Fall, der Studie, die wir jetzt besprechen, haben wir die Tiere Intervall gefastet, und zwar auch in einer besonderen Form. Da haben die Tiere eben 24 Stunden freien Zugriff auf das Futter, auch ad libitum. Und 24 Stunden haben sie gar keinen Zugriff auf Futter, sondern bekommen nur Wasser.
Also es fasten Mäuse bei Ihnen im Labor. Nachdem Sie die 2 Jahre haben fasten lassen, haben Sie dann eher zufällig festgestellt, danach zeugen die älteren unter den männlichen fastenden Mäusen plötzlich deutlich mehr Nachwuchs. Wie deutlich war das denn?
Das war sehr deutlich. Also in größeren Kohorten haben wir da gesehen, dass wenn man eben die Männchen mit Weibchen zusammensetzt, dass dann bei den älteren Tieren ungefähr 40% in 3 Wochen Nachwuchs zeugen. Bei den gefasteten Tieren war das über 80%.
Wie kam es denn zu diesem Mehr an Nachwuchs? Waren die Spermien der Mäusemänner aktiver geworden durch das Fasten? Waren die Mäuse selbst sexuell aktiver oder beides?
Genau, also wir haben uns letztlich Veränderungen im Reproduktionstrakt zuerst unter die Lupe genommen, also Spermienzahl, Spermienqualität, auch hormonelle Veränderungen wie ein Abfall des Testosteronspiegels. Auf all das hatte das Intervallfasten bei den männlichen Mäusen keinen Einfluss. Wir haben allerdings festgestellt, dass es das Sexualverhalten dieser Mäuse deutlich gesteigert hat.
Nur mal so nachgefragt, die Mäuse, wenn ich das richtig gesehen habe, mussten erst 22 Monate fasten, da waren die Männer alle unter sich. Und danach wurden sie erst mit jüngeren Weibchen zusammengeführt. Und die Mäuse, die 22 Monate nicht gefastet und keine Weibchen gesehen hatten, die waren danach weniger begeistert davon, sich zu paaren?
Wir führen solche Versuche immer so durch, dass wir versuchen, den einen Faktor, der uns interessiert, in dem Fall das Fasten, experimentell zu isolieren, also 2 Gruppen zu vergleichen, wo die sich nur in diesem einen Faktor unterscheiden, in dem Fall das Fasten. Unterschieden sich die Tiere dieser 22 Monate alten Ad libitum-Gruppe und 22 Monate alten gefasteten Gruppe auch ausschließlich in diesem einen Faktor.
Aber wie erklären Sie sich das Ganze? Ich meine, könnte das eine psychologische Ursache haben, dass halt die Mäuse, denen 24 Stunden immer wieder das Essen verweigert wurde, dass die halt danach sagen, ich nehme, was ich kriegen kann, und deswegen gilt das für die auch für die Paarung, oder hat das andere Gründe? Was glauben Sie?
Den Ansatz, den wir gewählt haben, ist eben uns anzuschauen, welche Neurotransmittersysteme da möglicherweise bei den Tieren verändert sind. Wir wissen, dass das Sexualverhalten stark durch bestimmte Botenstoffe beeinflusst wird. Dazu gehören zum Beispiel Dopamin und Serotonin. Und unter den Botenstoffen, die wir im Hirn der Tiere gemessen haben, hat sich letztlich durch das Fasten eigentlich nur ein einziger in die Richtung verändert, die ein verstärktes Sexualverhalten vorhersagen würde, und das war das Serotonin.
Würden Sie denn jetzt so weit gehen zu sagen, das könnte man auf den Menschen übertragen, sodass quasi das Fasten bei älteren Männern ein Ersatz wäre für Viagra?
Das mit Sicherheit nicht, weil Viagra setzt eben an Erektionsstörungen an. Dazu machen wir überhaupt keine Aussagen. In unserem Fall geht es um die Motivation, sich zu verpaaren, um Libido, um den Sexualtrieb, der gesteigert ist. Das muss nicht mit Erektionsstörungen beispielsweise einhergehen. Ich gehe allerdings davon aus, dass es von Seite der Effekte auf den Sexualtrieb bei Menschen durchaus ähnliche Effekte geben könnte, weil wir eben Hinweise darauf haben, dass die Regulation des Sexualverhaltens durch die entsprechenden Botenstoffe bei Menschen da relativ ähnlich ist. Wir kennen zum Beispiel als eine Nebenwirkung von selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehämmern, die eben den Serotoninspiegel erhöhen, dass da eben bei Menschen auch Libido-Beeinträchtigungen, also eine Verminderung des Sexualtriebs als Nebenwirkung auftreten kann.
Sagt der Neurowissenschaftler Privatdozent Dr. Dan Eninger vom Deutschen Zentrum für neurodegenerative Erkrankungen. Herr Eninger, danke, dass Sie bei uns waren und Ihnen natürlich frohe Feiertage wünsche ich.
Vielen Dank, Ihnen auch.
Danke. Familie ist für manche Menschen wirklich ihr Ein und Alles und das Wichtigste überhaupt, Zeit verbringen mit der Familie. Das ist großartig, das macht Spaß, dafür lebt man. Für andere ist Familie das, was zweimal im Jahr nervt. Ja, bei Christen wäre das zu Weihnachten und zu Ostern, wenn man sich halt besuchen muss, so sehen das manche, und kommen dann schon mit entsprechender Laune im alten Zuhause an und dann geht's los, jede Kleinigkeit wird auf die Goldwaage gelegt, alte Vorwürfe werden in neue Sätze gepackt und dann soll bloß nicht noch irgend so ein Idiot meinen Platz belegen im ICE nach Hause, dann platze ich. So. Und jetzt beruhigen wir uns alle mal wieder und fragen einfach mal nach, was sind das denn eigentlich für Dynamiken, die an Feiertagen Konflikte offen ausbrechen lassen? Und zwar beim Psychologen Dr. Philipp Jörg Herzberg. Er ist Professor für Persönlichkeitspsychologie und psychologische Diagnostik an der Uni der Bundeswehr in Hamburg. Herr Herzberg, guten Morgen.
Guten Morgen.
So, lassen Sie uns mal ein Rollenspiel machen. Mal angenommen, wir wären Brüder. Einverstanden? Okay, dann würde ich Sie zu Ostern erstmal ansprechen auf das Interview, das Sie den Kollegen von rbb24 gegeben haben und wo Sie sagen, die offizielle Lesart ist inzwischen, dass Corona ein Laborunfall war. Da würde ich sagen, wow, Philipp, seit wann bist du denn auch Virologe?
Ja, man muss nicht Virologe sein, um sich eine eigene Meinung zu bilden. Man kann ja einfach sich erkundigen, lesen und zwar breit lesen, für und wieder und sich dann eine eigene Meinung bilden. Punkt 1.
Ja, was lesen Sie denn vor allen Dingen Berliner Zeitung? Oder weil die Wissenschaft sagt nämlich das nicht. Die Wissenschaft sagt, keine der beiden Thesen ist bisher belegbar.
Ja, also die Wissenschaft gibt es gar nicht, würde ich erst mal sagen.
Aber sagen wir mal, die Mehrzahl der Forscher, der Virologen sagt das so.
Na, das stimmt gar nicht so. Das ist die, die in den Medien sind. Wissenschaft lebt immer vom Meinungsaustausch unterschiedlichen Sichtweisen. Und es gibt sehr, sehr gute Argumente dafür, dass eben das, was Sie gerade gesagt haben, gerade aufgrund der Fakten die Oberhand gewinnt.
Das heißt also, manche Wissenschaftler sind nicht in den Medien, weil die Medien einfach sie nicht zulassen? Ist das Ihre Ansicht?
Also warum sie nicht in den Medien sind, das sind ja mehrere Prozesse. Einige scheuen die Medien, weil sie Angst haben vor den Reaktionen, die sie dann erwarten können. Andere sind tatsächlich nicht in den Medien. Das ist ja immer vielfältig. Also man kann es ja nie auf einen Faktor zurückdampfen. Ne? Und wie gesagt, es gibt gute Argumente dafür. Und meine Interpretation wäre, dass es zum Beispiel so sein könnte. Ja, mit dem Wissensstand, den wir gerade haben.
Ich gehe jetzt mal wieder zurück. Sie merken es an uns beiden. Sollte ich Politik zu Ostern lieber aus dem Weg gehen und solchen umstrittenen Fragen im Kreise der Familie, sollte ich das lieber meiden?
Ja, also Sie haben ja genau gesagt, wir kommen da gleich in den Punkt, sind also gleich in die Sache reingegangen. Es kommt immer darauf an, was will man, was erwartet man von einem Familienfest. Will man Harmonie, will man alte Konflikte aufleben lassen? Wenn Sie alte Konflikte aufleben lassen wollen, ist das ein super Einspiel, was wir gerade gut demonstriert haben. Ne? Mhm. Aber wenn Sie sagen, Sie möchten gerne Familienfrieden, Sie möchten sich erholen, entspannen, Sie möchten vielleicht die Erwartungen an ein harmonisches Fest erfüllen, dann ist es oft klüger, sowas zu vermeiden. Mhm. Wie gesagt, so immer Vermeidung ist im Prinzip keine gute Strategie. Sie kann aber gezielt eingesetzt auch eine gute Strategie sein.
Mhm. Aber wie geht man solchen Diskussionen dann zu Ostern aus dem Weg? Wie kann man, weiß ich, klar machen, dass man jetzt keinen Bock drauf hat, von seinem Gegenüber quasi schon gesehen zu werden, als, weiß ich, linksgrüner Shitbürger mit Alimentierung durch die ARD oder sowas? Wie kann ich das verhindern?
Naja, man kann, wenn man es möchte, vorher natürlich schon Rahmenbedingungen aushandeln. Das ist natürlich ein sehr rationaler Zugang, dass man sagt, ey, hör zu, wir haben jetzt die Erfahrung gemacht, wir haben uns schon ein paar Ostern, ein paar Weihnachten irgendwie verdorben mit diesen Diskussionen, hat nichts gebracht. Wir können das Spiel weiterspielen, alle sind unzufrieden oder wir probieren mal was anderes. Wir sagen, wir sprechen über diese Themen nicht und wenn in einem bestimmten Rahmen, den wir uns stecken, andermal oder vielleicht, was weiß ich, abends eine Stunde und dann aber nicht Beschimpfung auf Personenebene, sondern auf Sachebene, nicht beschimpfen, sondern Argumente austauschen. Das kann man machen, wenn man will. Mhm. Ja, aber viele Leute wollen es eben nicht oder wissen gar nicht, was sie für Motive haben, warum sie sich streiten oder Unruhe bringen an so einen Feiertagen. Okay. Und dass es an Feiertagen eskaliert, das wissen wir, das ist gut belegt.
Aber warum ist das so?
Hohe Erwartungen, ja, dann kommen Leute zusammen, die, wie Sie so schön gesagt haben, vielleicht gar nicht zusammenkommen wollen. Es ist ein Pflichtbesuch, dann wird oft auch an so einen Tagen, ich sag mal, abgerechnet, was ist passiert, hast du das gemacht, dann werden Erwartungen abgefragt, das kann Ärger bringen. Es kommt zusammen wie in einem Schmelztiegel, ja, Erwartungen und so weiter.
Und sollte ich dann vielleicht auch davon ausgehen, dass ich all das, was mich persönlich interessiert, zu Ostern dann einfach mal vielleicht für mich behalte und nicht unbedingt bei der Familie genauso bespreche, wie ich das mit meinen engsten Freunden besprechen würde?
Das wäre ja wieder die genannte rationale Strategie, dass Richtig. Man sagt, alle potenziellen Themen, die vielleicht hier zu Unfrieden führen, aus der Erfahrung blende ich mal aus, nehme ich zurück. Ja? Kann man machen und hätte auch eine gewisse Größe. Warum nicht?
Warum nicht?
Ausprobieren.
Ostern, also nicht unbedingt ein Fest der Liebe, aber wenn wir uns Mühe geben, dann kommen wir doch alle miteinander klar. Und ich sage herzlichen Dank beim Psychologen Dr. Philipp Jörg Herzberg, Professor für Persönlichkeitspsychologie und psychologische Diagnostik an der Uni der Bundeswehr in Hamburg. Herr Herzberg, danke, dass Sie bei uns waren und frohe Feiertage.
Es war mir eine Ehre.
Danke.
Vielen Dank und
Tschüss.
Ein schönes Programm noch.
Dankeschön. Tschüss. Ciao, ciao. Auch die Gesundheit wird politisch, war sie wahrscheinlich schon immer. US-Gesundheitsminister Robert Kennedy Jr. sagt, ein Wurm habe Teile seines Gehirns gefressen. Ich finde, das muss man wissen, um zu verstehen, warum Kennedy Autismus für eine Epidemie hält, verursacht durch Impfungen, unter anderem Impfungen gegen Masern. Das ist wissenschaftlich kompletter Quatsch, übrigens mehrfach widerlegt, aber Kennedy lässt das jetzt trotzdem für viel Geld untersuchen von einem Typen namens David Geyer, der verurteilt wurde, weil er ohne ärztliche Zulassung in der Praxis seines Vaters Patienten mit nicht zugelassenen Hormontherapien gegen Autismus behandelt hatte. Wenn solche Typen in ferner Zukunft Zugriff bekommen könnten, auch auf unsere Daten, unsere Patientendaten, sollten wir dann trotzdem die elektronische Patientenakte gut finden oder nicht? Das bespreche ich mit dem Arbeitswissenschaftler Niklas von Kalkreuth vom Institut für Psychologie an der Technischen Universität Berlin. Herr Kalkreuth, guten Tag.
Schönen guten Tag, Herr Karkowski. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Sehr gern. Noch ist ja Testphase, was die elektronische Patientenakte angeht, die EPA. Aber ab Ende April bereits soll sie für alle kommen. Und jetzt nochmal für Anfänger, was ist das genau? Was genau kommt da?
Die elektronische Patientenakte, können Sie sich so vorstellen, ist wie der Ordner oder der Leitsordner beim Arzt, wo Ihre Befunde und Behandlungen und so weiter drinstehen, aber nicht, dass nur ein Arzt die sich angucken kann, sondern alle Akteure im Gesundheitswesen werden vernetzt, also Krankenhäuser, Arztpraxen, Apotheken und die Institutionen, die sozusagen ein berechtigtes Interesse bei der Behandlung von Ihnen dann haben, können sozusagen dann in die Befunde in der Akte hineinschauen.
Aber warum ist das wichtig? Ich meine, kein Arzt wird sich doch, bevor er mich reinwinkt ins Behandlungszimmer, in die mehrbändige Gesundheitsakte eines 61-jährigen Radiomoderators vertiefen, egal ob die digital vorliegt oder nicht. Ich meine, dass es digital gespeichert ist, heißt noch nicht, dass es einer liest und anwendet, oder?
Ich würde sagen, es hat viele Vorteile. Also einerseits jetzt, wenn wir uns chronisch erkrankte Personen anschauen würden, könnten dann bei geplant Medikation und so weiter, könnten dann Wechselwirkungen von Medikamenten ausgeschlossen werden, weil zum Beispiel ein anderer Arzt dann sieht, was hat der andere Arzt verschrieben und gegebenenfalls sind ja da Wechselwirkungen. Mhm. Ein anderer wichtiger Punkt ist eigentlich, dass Notfalldaten hinterlegt werden, wenn Sie zum Beispiel wie ich eine Lebensmittelallergie gegen Fischeiweiß oder was Ähnliches haben und Sie sind nicht ansprechbar im Krankenhaus, können Sie sich sicher sein, dass das dann auch von den behandelnden Ärzten registriert wird. Aber jetzt zu Ihrem Beispiel auch noch, würde ich sagen, es kann deutlich die Anamnesezeiten in Praxen verkürzen. wir sind ja gesunde Leute, aber es gibt ja Leute, die haben wirklich einen dicken Ordner mit alten Befunden. Und wenn sie das erste Mal zu einem Arzt gehen, muss er das erstmal alles durchlesen. Und dadurch wird natürlich die Behandlungszeit dann auch deutlich knapper. Wenn der Arzt dann auf einen Blick kurz sehen kann, okay, chronische Erkrankung, die Medikation, geht das dann deutlich schneller. Und es bleibt mehr Zeit für die Behandlung von Ihnen.
Okay, Sie haben mich tatsächlich überzeugt. Und Sie erforschen ja vor allem die Frage, wie kann man die Mensch-Maschine-Kommunikation verbessern zwischen den Programmen, die die Patientenakte darstellen, und den Nutzern. Was ist Ihr Fazit?
Fazit ist, dass natürlich die NutzerInnen interessiert sind an technischen Charakteristiken, also Datensicherheit und Datenschutz. Aber natürlich, und da würde ich mich jetzt auch dazu schließen, als Laie kann man diese Themen eigentlich gar nicht richtig einschätzen. Und das Interessante ist eigentlich bei elektronischen Patientenakte, dass vieles dann über die Nutzerfreundlichkeit geht, beziehungsweise auch das Design oder die Reputation des Anbieters. Und wie groß wird meine eigene Datenautonomie wahrgenommen? Also im Sinne von, habe ich eine Übersicht über meine hochgeladenen Daten und kann ich die gut verwalten? Und das Interessanteste eigentlich bei unserer ganzen Interviewstudie war, dass so Dinge wie das Design oder mangelnde Benutzerfreundlichkeit oder wenn Inhalte nicht korrekt dargestellt sind, zum Beispiel wegen Rechtschreibfehlern, dass dadurch dann gleich assoziiert wird, dass der Datenschutz und die Datensicherheit nicht besonders gut sind. Im Sinne von, oh, wenn Sie noch nicht mal ein gutes Design hinkriegen, dann kann es mit dem Datenschutz und der Datensicherheit ja auch nicht weit her sein.
Mhm. Die neue digitale Pest sind ja diese Chatbots, mit denen man nach minutenlangem Nummernklicken in der Warteschleife oder online ein bisschen rumalbert, bevor man dann merkt, die können gar nichts und mit Nachdruck nach einem menschlichen Mitarbeiter verlangt, der einem dann wirklich weiterhilft. Wie stehen die Probanden, die Sie interviewt haben, zu Chatbots?
Ja, die sehen Sie genau als die gleiche Pest, die wir beide Sie schon auch sehen. Die Probanden hatten dann in der Studie doch tatsächlich gesagt, dass sie den direkten persönlichen Kontakt dann schätzen würden. Ich vermute mal, weil es ja doch dann um relativ sensible Gesundheitsthemen geht. Und da war es ihnen dann lieber, einen unkomplizierten und schnellen Kontakt zu haben und nicht wie jetzt teilweise, dass man doch relativ lange nach Telefonnummern oder ähnlichen Kontaktmöglichkeiten suchen muss.
Mhm. Und wenn ich jetzt so als Hörer oder Hörerin von Radio 1 nach unserem Gespräch sage, ja, klingt interessant, aber eigentlich will ich das alles nicht, was dann?
Da würde ich dann sagen, seit dem 15. Januar hat sowieso eigentlich jeder eine elektronische Patientenakte, außer man hat aktiv dagegen Einspruch eingelegt. Aber ich sehe natürlich die klaren Vorteile, dass wenn man mal was hat, dass es dann berücksichtigt werden kann. Wenn man jetzt natürlich ein kerngesunder Mensch ist, besteht jetzt vielleicht nicht unbedingt die Notwendigkeit, darauf zu pochen, dass die elektronische Patientenakte immer verwendet wird. Aber ich denke auch für ältere Leute wird es eine sehr gute Sache sein.
Das sagt der Psychologe und Arbeitswissenschaftler Niklas von Kalkreuth vom Institut für Psychologie, so ist richtig, an der Technischen Universität Berlin. Danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1, und frohe Feiertage.
Ja, ich danke Ihnen und die wünsche ich Ihnen und Ihren Hörern natürlich auch.
Vielen Dank.
Radio 1, die Profis. Besser wissen.
Fluchen lindert Schmerzen. Bei Schmerzen greifen viele gern tief in die Schimpfwortkiste. Egal ob ein angestoßener Zeh oder ein versehentlicher Schnitt in den Finger. Wir schimpfen oft sofort instinktiv los. Und das ist sogar gut. Denn Fluchen lindert Schmerzen. Beim Fluchen steigt die Herzfrequenz und das subjektive Schmerzempfinden sinkt. Forschende vermuten, dass das mit den Emotionen beim Fluchen zu tun hat.